Hier lernst du von den Besten. Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast mit Sabine Sattler und Julia Eichhorn.
Ja, inspirierende Persönlichkeiten vor den Vorhang holen, Einblicke in persönliche und berufliche Erfahrungen unserer Gäste bekommen und so den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Das ist die Idee hinter diesem Speed Mentoring Podcast.
Ja, wir, das sind Julia Eichhorn und
Sabine Sattler. Und unser heutiger Gast ist Erwin Wurm.
Genau, Erwin Wurm, vielen Dank, dass du auch heute bei uns bist, beziehungsweise wir eigentlich bei dir sein dürfen. Und wir freuen uns schon sehr, heute mit dir zu plaudern.
Schön, ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid und auch Teil des Ganzen sein zu dürfen.
Ja, damit wir unsere Zuhörer zu Hause gleich ein bisschen mitnehmen können, werden wir ganz kurz deine Biografie verlesen. Wie gesagt, wir werden dich im Nachhinein dann ja natürlich auch fragen, ob du da noch etwas zu ergänzen hast. Aber Erwin Wurm, du bist gebürtiger Steirer. Du lebst aktuell in Wien und in Limberg. Du arbeitest auch hier. Du kommst aus einem nach Eigendefinition kunstfreiem Haushalt und wurdest durch eine Lehrperson in deiner Schulzeit für die Kunst sensibilisiert. Du hast ein Lehramtsstudium gestartet, bevor du dich ganz der Kunst zugewendet hast und am Mozarteum in Salzburg bzw. der Angewandten in Wien am Schillerplatz Bildhauerei studiert hast.
Er war zunächst für einen Restaurator tätig, beschloss dann aber doch, seine ganze Energie in sein künstlerisches Wirken zu investieren. Mit Erfolg, wie man sieht, wird er heute mit dem Prädikat erfolgreichster internationaler Gegenwartskünstler versehen. Mit dem One-Minute-Sculptures, Fat Cars, Fat Man oder dem Narrow House möchten wir nur einige seiner Arbeiten nennen. Lieber Erwin, möchtest du dieser Kurzbeschreibung noch irgendetwas hinzufügen?
Na, also dieser erfolgreichste internationale Künstler, stimmt nicht ganz. Ich bin erfolgreich, es geht gut, aber der erfolgreichste bei weitem nicht.
Das ist okay. Zumindest das, was die künstliche Intelligenz über dich preist, wenn man so fragt. Also du hast es irgendwie geschafft. Na, aber wir freuen uns auf alle Fälle sehr auf das Gespräch mit dir und würden gern starten. Søren Kierkegaard, von dem ist überliefert, man muss das Leben vorwärts leben, kann es aber nur rückwärts verstehen. Und in diesem Sinne, was waren denn für dich die wichtigsten Stationen in deinem Werdegang?
Naja, also erstens einmal die Entscheidung, überhaupt Künstler werden zu wollen. Das war etwas, was mich schon lange so umgetrieben hat. Also ganz am Anfang stand die Lust, anders zu sein und mir lange Haare wachsen zu lassen und Musik zu hören und Joints zu rauchen, und halt anders sein zu wollen. Und ich habe aber begonnen, glaube ich, mit 12 Jahren oder mit 13 Jahren, habe ich Taschengeld bekommen, habe mir begonnen, ich weiß nicht mal warum, Taschenbücher zu kaufen. Wahrscheinlich am Anfang, weil mir die Covers so gut gefallen haben und habe dann begonnen zu lesen. Und ich habe schnell gemerkt, das ist so wie ein, das ist meine Welt, ich kann da eine Tür aufmachen und bin dann sozusagen in meiner Welt und da hat keiner Zugang. Da bin ich drinnen und relativ bald nach diesem Lese-Eskapaden, das war ja dann wurde immer mehr, kam die Kunst auch dazu. Und das war sozusagen meine geheime Welt, die mir riesen Spaß gemacht hat. Und bald begann ich auch zu malen dann. Und ja, so begann es. Und dann, das war glaube ich so 13, 14. Und dann, mein Vater hatte vorgesehen, ich soll Polizeijurist werden. Mein Vater war Kriminalbeamter. Zuerst war er Polizist und dann versetzt nach zuerst in Kapfenberg aufgewachsen und dann nach Graz versetzt, wurde er Kriminalbeamter und da habe ich dann begonnen, in die Schule zu gehen, Volksschule, Mittelschule, Matura und ja, so hat das alles begonnen.
Du hast gesagt, die Kunst ist dazugekommen. Wie ist die Kunst in dein Leben gekommen? Hast du sie autodidaktisch selbst irgendwie ersehen und erfüllt oder hast du jemanden gehabt, der dich dahin gestoßen hat?
Zuerst einmal, ich habe wahnsinnig gern und viel gezeichnet. Ganz kleine, 50 kleine Zeichnungen, weil es einfach nur so klein waren. Und dann auch so kleine Skulpturen gemacht. Also ich habe immer herumgebastelt und getan, habe immer herumgewerkelt, musste immer was tun. Und dann habe ich gemerkt, ich habe eine Attraktion alten Dingen gegenüber. Zuerst habe ich mir gedacht, oder später dann reflektierend, warum alte Dinge, wie aber die alten Dinge, zu denen ich Zugang hatte, wie gesagt, ich bin in einem kunstbefreiten Umfeld aufgewachsen, auch meine Verwandten alle nicht. Niemand hat sich dafür interessiert. Aber das Einzige, was sozusagen möglich war, Künstlerisches zu sehen oder zu erleben, waren Bilderrahmen oder schöne Türgriffe oder Krippenfiguren, komischerweise holzgeschnitzte Krippenfiguren. Also all das ist mir ins Auge gesprungen und hat mich fasziniert. Und mein Vater hat schon gedacht, ich will Priester werden, weil ich eine Kettenspiegelfigur gespielt habe. Dem war aber nicht so, mich hat das Haptische daran interessiert. Und dann ging das so weiter und dann zeichnen. Und dann ist eben in der Schule ein Lehrer auf mich aufmerksam geworden, der Norbert Nestler. Und der hat mich dann extrem gefördert und auch gefordert. Und das hat mich dann immer weiter hineingezogen. Und das ist eine Leidenschaft geworden.
Die Leidenschaft. Und dann, wenn man die Weggabelung in Retrospektiv noch anschaut, wie gesagt, die Entscheidung für die Ausbildung in dem Bereich, die Entscheidung, wirklich Künstler.
Na, mein Vater hat noch, ich habe meinem Vater dann gesagt, ich möchte gerne Kunst studieren. Der ist natürlich aus allen Wolken gefallen. Kam gar nicht gut an. Bei meiner Mutter auch, weil sie sich natürlich Sorgen machen, dass der Sohn irgendwie was verdient und ein angenehmes Leben hat. Und er hat dann gesagt, nicht einmal die Staatspreisträger können davon der Kunst leben. Mag er recht gehabt haben. Es ist halt einfach auch schwierig, ein schwieriges Metier. Wie auch immer, ich wollte das unbedingt und hab's halt, genau, und dann haben wir es ausgemacht, also zuerst muss ein Beruf her und ein schneller Beruf, schnelles Studium war Kunst, Lehramt für Kunst und ich glaube Deutsch war das erste, war noch dabei und das habe ich dann gemacht und dann war das zweite Studium eben Bildhauer.
Also das erste wirklich auch abgeschlossen. Du bist ausgebildeter Lehrer für
Deutsch. Ja, ich habe auch das Probejahr gemacht, aber ich habe nie unterrichtet.
In deinem Werdegang, was würdest du sagen, waren da so die wichtigsten Einschnitte sozusagen? Weil manchmal ist es ja auch wirklich so, dass es darauf ankommt, dass man am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt ist. War das bei dir auch so oder hätte sich das deiner Meinung nach grundsätzlich auch so entwickelt, wie es ist?
Der richtige Ort zu richtigen Zeitpunkt, das ist dann, es ist schon so, dass man, also, das ist jetzt ein Thema, das zieht sich ja über längere oder mehrere Jahre hin. Weil, was heißt richtiger Ort und richtiger Zeitpunkt? Man muss für sich einmal das entscheiden, das tun zu wollen, wo es einen hinzieht. Das ist mal die erste Entscheidung. Und sich das auch zu trauen, durchzusetzen und umzusetzen. Braucht eine enorme Kraft und ist eine enorme Anstrengung, weil man sich gegen sehr vieles wehren muss, was vorgegeben scheint und was sozusagen die normalen Bahnen sind. Und das braucht enorme Kraft, eine Resilienz geradezu. Und dann das andere ist, dann trifft man Leute, die einen helfen können, auch wirklich helfen. Aber ich muss auch sagen, ich habe sicher 90% von Leuten getroffen, während der ersten Jahre und auch der späteren Jahre, die mir nicht helfen wollten, ganz im Gegenteil, die mich unterdrücken wollten und untertauchen wollten.
Aus der Szene heraus jetzt oder allgemein?
Überhaupt. Also ich bin drauf gekommen, junge Leute, vielleicht ist es heute anders, die selbstbestimmt leben wollen, die selbst was entscheiden wollen, das kam nicht so gut an. Also man hat in Bahnen gedacht, in Vorgefertigten und wenn man sich sozusagen da hineingefügt hat, dann war alles okay, also Lehrer war okay, das ist ein Vor. Alle sind einverstanden damit, wie ich dann gesagt habe, ich möchte aus dem ausbrechen, waren alle vor den Kopf gestoßen und geradezu perplex. Ich kann mich noch erinnern, wie Studentinnen, junge, ich glaube, ich war 20 und die auch irgendwie gesagt haben, das ist Künstler, das geht gar nicht, du wärst ein fescher Zahnarzt, aber um Gottes Willen kein Künstler. Also das hat sich aber durchgezogen die ganze Zeit. Und das ist schon etwas, wo man denkt im Nachhinein, also da braucht man schon eine enorme Zähigkeit und immer wieder die Fähigkeit aufzustehen und sich das eben nicht bieten zu lassen und einfach weiterzumachen.
Lernt man dann in der Zeit oder mit der Zeit auch sozusagen diese energielaubenden Menschen auszufiltern und schneller zu erkennen, wer das ist, der einem nichts Gutes will oder der
einem hindert? Das ist ein langwieriger Prozess, weil also meiner Erfahrung nach fast alle, die Welt besteht aus Konkurrenz, wie wir wissen, und jeder möchte ans Licht, um das jetzt so biblisch auszudrücken. Und in Wahrheit vergönnt man sich gegenseitig nichts. Das scheint auch vielleicht mit unserem Beziehungssystem zu tun zu haben und mit unserer Kultur, das weiß ich nicht. In Amerika scheint es anders zu sein, da gibt es das positive Feedback auf der Stelle. Bei uns gibt es immer negatives Feedback, primär. Und zuerst, und das zieht uns natürlich nach unten und lässt uns auch zweifeln und so weiter. Also, ja. Aber war das die Frage?
In gewisser Weise schon, aber auch ein bisschen in die Richtung, dass man sozusagen diese negativen Menschen auch rausfiltert.
Ach so, ja.
Dass das sozusagen sich selbst ein bisschen davor schützend.
Ja klar, aber die tauchen immer wieder auf und überall und überraschenderweise auch dann oft kommen die aus Ecken und Dings, wo man es gar nicht vermutet. Aber es macht einen auch resilienter, beziehungsweise man kriegt eine dicke Haut, aber nicht jeder erträgt das. Mir zum Beispiel mal der Barzon Brock, wirklich, war dann später wirklich mein geliebter Lehrer, der mich wahnsinnig unterstützt hat und in jeder Beziehung, bei dem habe ich ja studiert. Und der hat mir gesagt, am besten ist, wir hatten vor der Klasse die Arbeiten herzeigen müssen, also Präsentationen machen müssen. Und der hat meines gesehen und hat dann gesagt, irgendwie am besten heizt sich das alles ein, das klumpert. Und schmeißt alles weg. Das tut natürlich extrem weh. Und noch dazu hat er es ja gesagt, vor allen Kollegen und Kolleginnen. Und das ist schon also etwas, wo man dann also richtig verzweifelt ist und dann niederlegt. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, man macht weiter oder man denkt sich, es ist mir echt zu viel, ich tue mir das nicht an. Und viele hören bei sowas auf und haben auch aufgehört.
Gab's denn?
Und ich habe mir gedacht, aber erst recht, du Arsch. Und dann später wurde er mein großer Förderer und wird dann befreundet.
Und hast du dich tatsächlich dann seinem Stil oder seinen Vorstellungen angepasst?
Nein, es ging nicht um Vorstellungen und Stil, sondern es ging darum, dass er glaubt, dass, oder, und da hat natürlich auch recht gehabt, und das, was ich damals gemacht habe, war einfach nicht gut. Es war unüberlegt und war abgekupfert und so weiter.
Gab es da dann sozusagen jetzt in die positive Richtung denkend auch Personen in deinem Lebensweg, die dir wirklich als Vorbilder und Mentoren dann auch gegolten haben?
Natürlich, die gab es auch und die waren sehr, sehr wichtig. Also einer dieser Mentoren war der Norbert Nessler, mein Frühlehrer in der Mittelschule. Dann waren eben der Batz und Brock Kollegen zum Teil. Ich habe dann gelernt, das Gute am Studium ist ja, dass gleichaltrige Gleichgesinnte in einem Freiraum zusammenkommen können und in dem Freiraum Dinge ausprobieren können für ihr späteres Leben. Ich spreche jetzt vom Kunststudium, Wirtschaftsstudium, aber die anderen Studien sind ganz was anderes. Und da habe ich dann gelernt, sich Gleichgesinnte, Gleichaltrige, mir Gleichgesinnte, Gleichaltrige zu suchen und mit denen dann zu diskutieren und Qualitätskriterien zu überprüfen, abzufragen, also so einen Level einzuführen, der wichtig ist, der einen intellektuell und geistig weiterbringt, weil das stärkt sozusagen auch die künstlerische Arbeit. Und es gab immer wieder Leute, die mich sehr unterstützt haben, also Galeristen auch und Künstlerkollegen auch und Museumsleute, Wilfried Skreiner war ein ganz ein früher, der mich extrem unterstützt hat. Später auch die Ursula Kretzinger in Wien. Robatsch zum Beispiel sehr extrem jetzt.
Hat es in deiner Karriere dann auch einmal wirklich so diese Momente gegeben, wo du gesagt hast, wenn das jetzt nicht aufgeht, ziehe ich dann eine Reißleine und werde vielleicht doch Lehrer?
Ja. Ja. Also Lehrer wäre ich nicht geworden, da wäre ich Stuckateur geworden. Ja. Dann hätte ich diese Stuckfirma weiter betrieben. Schon, das gab's. Das war, glaube ich, das war Anfang der 80er Jahre, also das ist fast 42 Jahre her, wo ich mir sozusagen das Ziel gesetzt habe, wie geht's weiter? Man verdient ja am Anfang nichts, null. Also da ist ja nichts da, gar nichts. Wie ich studiert habe, musste ich von 3000 Schilling leben und im Monat, das ist, wie viel ist das jetzt umgerechnet? 1000 Schilling sind 70 Euro. Mal 3 sind so 210 Euro. Und am Ende des Monats, die letzte Woche, hatte ich kein Essen mehr. Dann habe ich mich, das kann man ja sagen, musste ich Essen einstecken und mitgehen lassen bei den Supermärkten, weil ich einfach nichts mehr zum Futtern hatte.
Oh, das ist wirklich hart, ja.
Ja, aber ich fand's damals, es war halt normal irgendwie.
Und wo wäre diese Linie gewesen, wo du dir selber gesagt hättest, okay,
genau.
Auf
und dann ist Stück. Ja, genau, also wenn ich jetzt, ich habe mein zweites Studium begonnen mit 23, und mit 28 war ich fertig und mit 30 konnte ich davon schon leben. Und also dazwischen, diese zwei Jahre waren hart. Und dann habe ich mir eben gedacht, dann hatte ich noch eine Assistentenstelle an der TU beim Fratische Gläser, der hat mich auch sehr unterstützt. Da wollte ich aber eigentlich wieder schnell weg nach 2 Monaten, musste aber ein halbes Jahr bleiben. Habe ich auch durchgemacht. Und dann war so, genau, und nachdem habe ich mir jetzt gesagt, so, was mache ich jetzt? Entweder gelingt mir jetzt ein großer Auftrag, oder ich mache es mit der Stuckfirma weiter und höre auf mit dem anderen. Ich wollte mir auch so Ziele setzen. Ich habe ja Künstler gesehen, die 40, 50, 60 Jahre alt werden, die zwei interessante Arbeiten machen, aber null Erfolg hatten. Und ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Also ich wollte nicht da herumkommen und null Erfolg haben und finanzielle Probleme. Das sind ja nicht nur finanzielle Probleme, es sind ja auch Probleme, die das Selbstwertgefühl betreffen, psychologische Probleme, wenn man sozusagen nichts erreicht in einer Gesellschaft nicht angesehen wird in keiner Art und Weise, also Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Also das macht einen ja nieder auf die Dauer. Und das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, entweder gelingt mir etwas oder dann höre ich wieder auf. Und da habe ich aber tatsächlich einen großen Auftrag bekommen, habe bei einem Wettbewerb mitgemacht in Graz. Habe einen großen Auftrag bekommen, von dem konnte ich dann 1,5, 2 Jahre leben und dann habe ich mich entschieden, alles andere sein zu lassen und damit das zu machen. Und dann ging es.
Nur der Neugier halber, was war das für ein Auftrag?
Das war, ja, das war eine lustige Geschichte, weil da ging es damals, in der Steiermark gibt es im Vorarlbergengebiet ein Gebiet, das heißt die Türkenschanz, das war eben wahrscheinlich eine ehemalige Türkenschanz, und da wollten sie eine Skulptur haben, also mitten am Land, am Berg. Und da haben sie mich gefragt, und ich habe dann so einen Krieger gemacht, der eigentlich ein Maler war, ein großer Maler aus Beton mit einer Palette in der Hand. Ziemlich abstrahiert. Und dann habe ich den Wettbewerb gewonnen, dann haben wir den ausgeführt in groß und dann haben wir ihn hingestellt. Und dann habe ich von meiner Tante, die da in Aflenz gewohnt hat, immer Zeitungsartikel zugeschickt bekommen. Das schiere Drum, das da steht, das gehört in die Luft gesprengt und das gehört weg. Und dann gab es eine Sendung, Österreich Bild, glaube ich, hat das geheißen, wo man dann die Landwirte, die dort leben, dem sich aufkriegt, so schier gehört das weg. Und also das war eine ziemliche Häme da. Und dann tatsächlich wurde es abmontiert, haben sie es abmontiert und haben es auf der Landeshauptmann, wie wir auch immer entschieden, weil sie, und wollten es nach Graz führen und ist aber in Bruck an der Mur vom Lastwagen gefallen und war hin. Dann haben sie mich dann wurde ich zum ersten Mal kontaktiert und haben gesagt, ich soll jetzt kommen und das herrichten, haben mich aber geweigert. Und dann ist es viele Jahre dort gelegen und mittlerweile steht es dort hergerichtet und selber hergerichtet mit einem Schildchen. Eine Skulptur von mir. Ja, dort
ist es. Und ist das jetzt, um das Stichwort, das du uns vorher gegeben hast, Erfolg aufzugreifen, ist das Erfolg, wenn man irgendwann einmal es geschafft hat, so einen Namen zu haben, so eine Präsenz zu haben, dass Leute stolz drauf sind, okay, wir haben
ein... Naja, zumindest haben sie gedacht, das ist nicht ganz Schmarrn und es ist wert, dass wir das aufheben.
Aber wie definierst du Erfolg? Ich meine, ein bisschen was haben wir von dir schon rausgehört, aus deiner Antwort von vorhin, aber was macht Erfolg für dich aus? Ist es die öffentliche Wahrnehmung, die finanzielle Sicherheit?
Das Schönste für mich ist, dass ich meine Arbeiten auf der ganzen Welt zeigen kann, dass ich eingeladen werde, wirklich auf allen Kontinenten die Arbeiten zu zeigen. Das ist großartig. Das ist das Schönste. Und ich kann sozusagen von dem, was ich mache, wir leben gut und meine Arbeiten sind mittlerweile in über 100 Museen weltweit vertreten. Das ist das Schönste.
Und kannst du im Nachhinein auch irgendwie ableiten, was die Kriterien waren, die dafür ausschlaggebend waren, dass du geschafft hast, dass so viele versuchen, muss sich so viele auf den Weg machen, aber nur ganz wenige wirklich ankommen?
Es gibt da kein Rezept. Also ich habe mir meine erfolgreichste Arbeitsserie, die One Minutes, gehabt. Das habe ich in einer Phase und einer Zeit gemacht, wo es mir super schlecht ging. Scheidung und Kinder weg und also wirklich, es war grauenhaft und die Eltern gestorben, das war richtig ganz schlimm. Aber irgendwie muss ich sagen, ich habe nie dran geglaubt, weil es eine romantische Idee aus dem 19. Jahrhundert ist, dass in gewisser Form, wenn es einem schlecht geht und dann das mit Leid verbunden ist, dass es in einem was freisetzt. Bei mir hat es freigesetzt, dass mir alles egal ist. Ich muss das machen, was ich möchte und ich kümmere mich um nichts mehr, sondern ich mache nur das, was ich will. Höre auf niemanden und das hat etwas durchgesetzt oder da ist etwas passiert, was dann funktioniert hat.
Auf der anderen Seite vom Erfolg steht ja auch immer der Misserfolg im Sinne von Yin und Yang im Ausgleich und Kunst lebt ja auch vom Experimentieren. Gibt es da in der Retrospektive jetzt irgendein Werk oder eine Idee, die dir wirklich nicht gelungen ist, wo du sagst, das war wirklich ein Fehlschlag?
Ja, es gibt viele. Es ist ja so, was ich relativ früh kapiert habe, ist, dass eine gute Idee für eine Karriere, Künstlerkarriere, ist bei weitem nicht genug, sondern man muss eine gute Idee haben, die hält ein paar Jahre, dann flacht es ab und dann ist es wieder weg, wieder verschwunden. Sondern es muss einem irgendwie gelingen, oder ich wollte haben, dass es mir gelingt, dass ich sie sozusagen von einer guten Idee weiterhandle und die dann auf die Spitzen treiben, diese guten Ideen. Dazwischen macht man alles möglich. Ich probiere auch immer wieder aus, das Experiment, der tägliche Arbeit und der tägliche Kampf, der ja kein Kampf ist, ist ja ein Spiel auch Kampf, weil das einen ärgert, wenn das nicht gut ist, der ist enorm wichtig. Also das immer wieder das Neue ausprobieren. Das ist mir das Wichtigste. Immer wieder neue Experimente, immer wieder meine Idee weitertreiben, Dinge mitnehmen. Es muss ja auch wieder einen Wiedererkennungseffekt geben, meine Methode wiedererkennen und all das. Und das ist mittlerweile eine eingefleischte Methode. Aber wenn man ins Studio geht, man sieht immer wieder neue und andere Sachen. Das lange Jahre oder viele Jahre Leute erschreckt haben, der macht immer wieder was Neues. Nein, das waren immer wieder Dinge, die mit dem Ursprung, mit der ursprünglichen Idee Arbeit am Prinzip des Skulpturalen zu tun hat und im Verhältnis zu Fragen unserer Zeit, soziale Fragen.
Hast du da aus dem heraus auch für dich ein Learning gezogen, wie du damit am besten umgehst oder am effizientesten umgehst, dass du eben diese Wellen weiterreitest und nicht das abflacht, dass du so
Ideen weitertreibst? Was bei mir gut ist, ich habe irrsinnig viel Energie und ich stehe auf mit Freude. Beginne meinen Tag mit Freude. Das ist also etwas, was sicher super ist. Also das ist das, was mir ist der Motor in meinem Leben. Freude, Kunst zu machen, Freude hier zu sein. Es gibt Zeiten, wo es mir nicht gut geht und wo ich mich ärgere wie einen Schmarrn oder was. Aber grundsätzlich habe ich eine große Freude an der Arbeit und an dem, was ich mache. Das ist vielleicht das, was das treibt mich auch sicher an. Also ich gebe auch Karu.
Also du lässt dich sozusagen vom Misserfolg nicht wirklich runterziehen, sondern
das Misserfolg ist gegangen. Immer mühsam, ist immer furchtbar, da kriegt man immer eine auf den Kopf und das will man nicht, aber damit hat eh jeder zu kämpfen und natürlich freut mich gar nicht und ich bin überhaupt nicht happy darüber, aber es passiert auch immer wieder. Aber dann, es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, das sozusagen zu überwinden und weiterzumachen und dann wieder in das Positive zu kippen.
Dein Name steht ja für Kunst wie selten ein zweiter, aber nichtsdestotrotz hinter der Marke Erwin Wurm steht ja auch eine wirtschaftliche Komponente. Im Endeffekt, es gibt den Künstler Erwin Wurm, aber du musst ja auch für deine wirtschaftlichen Komponenten Weitblick haben. Du beschäftigst 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, du knüpfst internationale Kontakte, du schaust, dass du gut gebucht bist. Wie geht das alles von der Hand? Wie hast du das geschafft, dich auch als Marke zu etablieren? Ist es Talent? Hast du die Unterstützung geholt?
Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe keine Unterstützung geholt. Nein, ich habe das alles selber gemacht. Das ist langsam gewachsen. Ich kann es gar nicht sagen, wie das passiert ist. Man hat ja keinen Plan. Ich bin ja kein Wirtschaftstreibender. Den einzigen Plan, den ich hatte, ich wusste, also ich muss die Arbeit so anlegen. Darum habe ich ja meine Arbeit am Anfang, nach dem Studium, hatte ich schon ein bisschen Erfolg und habe ausgestellt und habe Sammler gehabt und Kritiker, die meine Arbeit gern hatten. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist nicht das, was ich will, weil es eine Reaktion auf eine bestimmte Meinung, Haltung war. Und ich wollte aber etwas anderes. Und das habe ich dann durchgesetzt. Und was wollte ich jetzt sagen? Was war die Frage nochmal? Sorry.
Ob es quasi einen Plan hinter diesem wirtschaftlichen und der Markenbildung eben einen Wurm gibt? Oder
nein, aber das hat es nicht gegeben, sondern das ist etwas, wenn ich gemerkt sozusagen, die Dinge verkaufen sich gut. Dann muss man ja, also wie soll ich sagen, ich kann das so erklären mit Fotografie. Ich habe eine Zeit lang diese One-Minute-Sculptures gemacht, Fotografien gemacht. Die gingen gut. Dann kamen die Galerien super, mach noch so etwas, weil wir haben die gut verkauft. Und dann kamen sie noch einmal. Und dann kamen Museen und es war gut, noch einmal. Und dann habe ich aber sofort die Gefahr gewittert, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn ich mich da wiederhole und breitschlagen lasse und nur dem nachgehe, geht das eine Zeit lang oder geht es bergab, weil die Arbeit noch nicht mehr spannend wird und nicht mehr gut ist, weil die Spannung für mich draußen ist. Das ist, ich als Künstler, wenn man kritisch ist zu einem selbst, merkt man es sehr schnell. Wenn man nicht kritisch ist, merkt man es nicht, aber das Publikum merkt das sofort. Und das sozusagen, das ist der crucial Punkt. Also habe ich gedacht, ich höre auf wieder mit der Fotografie. Wenn ich sozusagen nichts mehr zu sagen habe, dann höre ich auf und mache. Und die Fotografie habe ich eh nur im Bezug zur Bildhauerei verwendet. Also waren für mich auch immer bildhauerische Arbeiten. Aber was ich sagen will damit, wenn ich sozusagen die Verführung des Marktes, mach mehr, ist natürlich verlockend. Aber gleichzeitig muss man immer schauen, oder habe ich immer geschaut, dass ich mich verändere, dass ich mich weitertreibe, dass es mich weiterbringt, dass ich sozusagen nicht in diese Schiene hineinkippe. Und gleichzeitig aber auch, je mehr man arbeitet und verkauft, umso mehr hat man Kosten, Produktion, Mitarbeiter, Mieten, Kauf von Liegenschaften und so weiter und so weiter. Und da muss man halt irgendwie den Hausverstand walten lassen und so schauen, dass man nicht wie der Staat wirtschaftet, sondern wirtschaftet, indem man keine Schulden macht. Also ich habe immer darauf geschaut, dass ich keine Schulden mache. Ich habe keine Schulden und dass das trotzdem alles geht.
der Kunstmarkt ist ja ein Markt, wo man jetzt als Außenstehender sagen würde, der ist ja sehr frei, also Angebot und Nachfrage. Inwiefern spielt da dann jetzt aus Künstlersicht auch das Kalkül mit, wenn ich jetzt zu viel produziere, ist dann so viel da, dass dann das Einzelne nicht mehr sozusagen viel wert ist? Also
ja, das gibt es natürlich, ja, aber
Mangel als Preistreiber sozusagen.
Ich kümmere mich nicht drum, weil ich bin voll Energien und Freude und mache einfach immer wieder neue Arbeiten. Und darum bin ich aber auch in der Lage, die so große Ausstellung wie der Albertina aus meinen eigenen Beständen zu bestücken, bis auf einige Ausnahmen, obwohl wir sehr viel verkaufen. Was natürlich wieder ein Plus ist im Kunstbetrieb, weil heute, wenn große Museen Ausstellungen machen wollen und die mit Leihgaben operieren müssen, die meisten Sammler sind inzwischen unangenehm und unerfreut. Aber ich leihe ja nichts gern her. Ich würde das Bild auch nicht gern herleihen. Da würde ich Bedingungen stellen und so weiter. Also mir ist lieber, so wie es jetzt ist, ich kann das alles sozusagen produzieren und dem zur Verfügung stellen.
Wenn wir vielleicht aber trotzdem noch ein bisschen am Thema Entscheidung drauf bleiben können, hast du einen Weg, wie du zu deinen Entscheidungen kommst? Ist das etwas, was sich ähnelt oder passiert das ganz spontan?
Ist das? Es gibt ein System und ein Prinzip. Das ist eben das, die Arbeit am Begriff des Skulpturalen in Verbindung mit sozialen Fragen, sozialen Themen. Also zunehmen, abnehmen, Kauffrau, Dings und so weiter. Mhm. Es gibt ein kleines Skizzenbücher, wo ich viel aufzeichne, Ideen einfach festhalte. Und wenn ich mir jetzt alte Skizzenbücher anschaue, viele Ideen, die ich jetzt mache, hatte ich schon vor vielen Jahren, die kommen dann wieder zurück. Das ist so ein Kreis. Also, wie soll ich sagen, man hat einen Ideenpool, oder wir sind ja alle charakterlich und psychologisch festgelegt auf eine bestimmte Art und Weise. Und die, da versuche ich halt die Dinge aus mir herauszuholen und mir dienlich zu machen für die Themen, die ich bearbeiten will. Und immer im Verhältnis auch zur Gegenwart, zu unserer Zeit, zu unserer Gesellschaft.
Und gibt es im künstlerischen oder im wirtschaftlichen Kontext irgendeine Entscheidung, die du gerne rückgängig machen würdest, oder bereust du nichts?
Nein, ich bereue nichts. Ich kann nicht sagen, nein, ich habe viele Fehler gemacht auch und Dinge gekauft, die ich nicht gebraucht hätte, aber and so what.
Aber also, ist diese Einstellung, da würde ich jetzt gleich vielleicht einmal auch übernehmen zum Thema Selbstführung, weil ich halte das persönlich auch für sehr wichtig, dass man sich selbst gut kennt, damit man auch sich selbst weiterbringen kann. Bringt diese positive Einstellung auch dich weiter und dir die Kraft, die
sicher,
du vorhin gesagt hast, die man auch sehr braucht?
Sicher. Man merkt auch sofort, jeder weiß das. Wenn Leute ins Studio kommen und es ist ein positives Feedback, das ist wie eine Spritze von positiver Energie und voll Energie, die bringt einen weiter. Wenn Leute kommen, die sozusagen ein langes Gesicht ziehen und so weiter, zieht das einen auch hinunter. Und da braucht man schon ein gutes Standing, um das zu überstehen. Das habe ich mittlerweile. Aber das Grundprinzip ist, sozusagen sich aufzubauen, macht uns besser. Mhm. Als wenn man uns runtermacht. Das macht uns schlechter.
Absolut, dem kann ich nur beipflichten. Ja. Aber gerade in der Kunst ist ja die Meinung sehr intensiv oft. Jeder hat eine Meinung zu einem Kunstgegenstand oder zu einem Gemälde und da wird ja oft sehr heftig diskutiert eigentlich. Wie gehst du dann mit diesen Meinungen und teilweise auch mit dieser Kritik um? Lässt du das dann außen vor oder komplett abprallen oder kommt das schon manchmal auch zu dir?
Natürlich. Natürlich kommt es zu mir, es freut niemanden, wenn man kritisiert wird. Aber es ist ein Unterschied zwischen Niedermache und Kritik. Also Kritik, wenn sie gut ist und also wirklich den Punkt trifft und konstruktiv ist, dann ist es ja wichtig, davon kann man lernen. Niedermache bringt gar nichts. Mhm. Niedermache ärgert auch, aber da liest man am besten schaut drüber weg.
Macht es dann auch einen Unterschied, von welcher Seite das kommt? Also Kritik von Künstlerkollegen, sieht man das dann mit ganz anderen Augen? Zum Beispiel jetzt mal, oder fachfremde Personen sozusagen, Laien, so wie wir
also,
das sind.
Also fachfremde, ja, es ist, wie soll ich sagen, am Anfang habe ich mir gedacht, das war es lange Zeit so, dass man Arbeit für Leute machen, die aus dem Fachbereich kommen, die sich auskennen. Also Ich habe nicht Arbeiten für meine Tante gemacht oder für die Nachbarin meiner Tante. Das war mir wurscht, was die darüber, was die davon halten. Man wendet sich da schon an ein Fachpublikum, weil die sich ja auskennen. Und es würde einen Freundin, die einen akzeptieren. Ob mich die Tante akzeptiert oder die Nachbarin, war mir immer egal. Und das ist grundsätzlich so geblieben. Aber da ich auch sozusagen aus dem Kunstbetrieb im großen Stil oft auch raus bin, weil ich dachte oft, das ist ein kleiner und enger Zirkel und ich möchte auch darüber hinaus, aber die ganzen Fotoshootings, die ich gemacht habe auf der ganzen Welt mit den großen Magazinen, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Teil, die Massenmedien sind ein Teil des Ausstellungsbetriebes eben in Medien, also in Zeitschriften oder auch im Fernsehen und auch das, was ich mit den Red Hot Chili Peppers gemacht habe. Oder jetzt haben wir gerade Issey Miyake in Paris einen Riesenerfolg gefeiert mit Issey Miyake. Das sind Dinge, die kommen ja treten ja aus dem Kunstbetrieb hinaus, bringen aber vielleicht die Kunst ein bisschen, bringen die Kunst hinaus und ich verlasse das nicht ganz. Also ich kann sozusagen, habe dann die Möglichkeit, mehr Leute zu erreichen.
Gerade auch beim Thema Selbstführung vielleicht noch mal eine Abbiegung zu machen, zur eigenen Führung, wiefern, gerade bei der Kunst ist ja, spielt Kreativität nun nicht viel eine große Rolle und da braucht sie auch die Freiheit, die du vorhin schon mal angesprochen hast. Aber damit man auch so produktiv ist und so viel schaffen kann, wie du es gemacht hast, braucht es ja in gewisser Weise auch eine Struktur, damit man da wirklich schön in der Früh aufsteht und wirklich arbeiten geht. Das sind ja jetzt im ersten Blick, beim ersten Hin schon ja eigentlich gegensätzliche Eigenschaften. Wie balancierst du das aus?
Ja, es ist, glaube ich, nicht gegensätzlich, weil hinter jeder Arbeit, die erfolgreich ist und die etwas zustande bringt, steht viel Arbeit und steht Planung und eine Konstruktion. Und bei mir ist es so, ich habe eine Lebensplanung, ich stehe auf, habe heute schon trainiert, freue mich, dann kommen Sie und dann freue ich mich wieder, wenn ich wieder allein bin und wieder arbeiten kann.
Wie viele Arbeiten sind in der Woche so?
Wenn ich hier bin, jeden Tag? Am Samstag, Sonntag nicht, weil ich habe eine Familie, eine Tochter und eine Frau und Söhne und die holen, mache ich gerne Dinge mit denen. Aber im Grunde genommen ist Organisation ganz, ganz wichtig in jeder Beziehung. Also ich habe Mitarbeiter, die das alles durchorganisieren, ich möchte damit wenig zu tun haben. Ich sage immer, ich bin der Hausmeister, was natürlich nicht stimmt, aber es klingt gut für mich. Also das heißt, ich bin für nichts verantwortlich, die machen alles. Ich mache nur meine Sachen, ich möchte Kunst machen. Das andere interessiert mich nicht, was auch nicht stimmt, aber zumindest stellt sich's mir so dar, das gibt mir ein besseres Gefühl.
Wie geht man dann eigentlich mit kreativen Blockaden um?
Ja, scheiße, aber die muss man halt durchstehen und es gibt ja nicht in dem Sinn die kreative Blockade. Kreative Blockade ist immer Angst, nicht das erreichen zu können, was ich will. Das ist meiner Meinung nach die kreative Blockade. Es schreibt einen Roman, der ist sehr erfolgreich gewesen und jetzt hat er natürlich, macht er sich in die Hosen, einen zweiten Roman zu schreiben, weil er Angst hat, dass er dieses Level und nicht mehr reicht, was ja auch oft der Fall ist. Das ist bei uns ganz gleich. Aber im Lauf der Zeit kommt die Erfahrung dazu und die Erfahrung sagt mir, dass es immer auch nach schlechten Tagen immer wieder gute Tage gibt und es geht weiter, geht irgendwie weiter. Also
das ist sozusagen ein bisschen die Message auch für die Jungen, die diese Lebenserfahrung vielleicht noch nicht haben, dass man einfach weitermachen muss.
Ja, aber keiner will Messages von Lebenserläuterung mit Leuten mit Lebenserfahrung übernehmen. Das will niemand. Das ist zu langweilig.
Wir probieren es trotzdem. Ja. Eine unserer Rubriken ist ja auch, Interviewgäste, die vorhin schon einmal zu Gast waren, dürfen eine Frage hinterlassen. Der Gesprächspartner vor dir war Karl-Heinz Strauß, CEO der POR. Und der hat uns folgende Frage für dich mitgegeben. Mit Blick auf die aktuellen gesellschafts- und weltpolitischen Überwerfungen, welchen Beitrag kann Kunst leisten, um diese zu überwinden?
Also Kunst war für mich immer Freiraum und hat sich aus diesen Dingen draus gehalten. Es gibt zwar andere Meinungen, aber das ist meine Meinung. Ich glaube auch, dass Kunst immer instrumentalisiert wurde von den mächtigen Religionen, von den Gesellschaften, wurscht, ob das jetzt Konservative waren, ob das Monarchien waren, ob das Republiken waren, ob das Revolutionäre waren, ob es Faschisten waren, ob es Vollidioten waren, die hatten alle immer eine Vorstellung, wie Kunst zu sein hat, damit es ihnen passt. Und das brauche ich alles nicht. Ich glaube, dass Kunst einen Freiraum bildet, weil es wichtig ist in unserer Gesellschaft, die nur auf sozusagen Sinnhaftung aus ist, Freiraum zu schaffen und wo plötzlich der Sinn keine Rolle mehr spielt, das ist mir wichtig.
Also der sinnfreie Raum.
Sinnfreier Raum. Wenn Sie wollen, auch Unsinn, aber das klingt dann oft so blöd. Es kommt dann nicht so gut, aber sinnfreier Raum, ja. Dieser sinnfreie Raum, der einen dann plötzlich die Freiheit gibt, Fragen zu stellen, nachzudenken über sich selbst, über die Gesellschaft, über irgendetwas, also der etwas aufreißt und ermöglicht quasi, dass wir beginnen nachzudenken.
Beim Nachdenken über die Gesellschaft, über die Welt, wie sie im jetzigen Status eigentlich ist, da braucht es ja manchmal wirklich viel Zuversicht.
Allerdings.
Ja, wie,
war das jetzt eine Frage?
Noch nicht. Noch nicht, zumindest ist das halt zumindest mal noch mein Befund. Aber wie gehst du damit um und stehst dann in der Früh auch auf und hast wieder deinen Optimismus, deine Zuversicht, dass du trotzdem weitermachst?
Ja, also wenn man das liest, also ganz ehrlich, ich bin leider so süchtig, was Zeitungslesen betrifft. Lese verschiedene durch, weil mich verschiedene Meinungen interessieren. Aber es ist ja Horror, was man da täglich serviert bekommt. Also aus jeder Richtung. Und es ist eigentlich grauenhaft. Eigentlich würde ich überhaupt nichts mehr lesen wollen. Nachrichten. Mhm. Oder auch nichts hören. Die Medien meiner Meinung nach seit einigen Jahrzehnten schon, da geht es nur mehr um alles wird übertrieben und alles wird verkehrt und die Medien schaffen eine unfassbare Unsicherheit mittlerweile. Also die Politik schafft das sowieso. Ich denke mir dann oft, es ist so wie, ich habe wieder mal vor kurzem angefangen zu lesen, von Dante die Divina Commedia, also die göttliche Komödie. Und da wird ja die Welt als Jammertal dargestellt, sozusagen. Das ist ja eine große Spirale mit verschiedenen Höllen und Teufeln und Möglichkeiten, die immer weiter nach unten geht und sich weiter nach unten dreht. Aber scheinbar ist unsere Welt wirklich so angelegt, dass wir es nicht schaffen, eine auf Dauer friedfertige Lösung für alle zu finden, sondern wir zerfleischen uns. Wir müssen uns in regelmäßigen Umständen, in regelmäßigen Zeiträumen immer wieder zerfleischen. Und das ist furchtbar, aber leider ist es so. Und wahrscheinlich gehört das zum Menschsein dazu. Aber vielleicht wird die AI das alles übernehmen und wird uns irgendwann abschaffen.
Aber bis dahin kann die Kunst oder ein Künstler auch einen Beitrag dazu leisten, aus deiner Sicht Zuversicht zu schaffen? Und ist es die Aufgabe auch der Kunst, das zu machen?
Nein, Aufgabe der Kunst ist, Kunst zu machen und nichts anderes, das, was ich vorher gesagt habe. Alles andere ist eine Instrumentalisierung, eine Besitznahme, die ich ablehne. Aber das soll jeder für sich halten, wie er will. Andere Künstler denken anders, die sind pro Palästina und finden das ganz toll und wichtig, was ich unfassbar finde.
Hat sich da dein Blick auf die Welt über die Jahre verändert?
Und ja, die Zukunft? Also wir sind ja in einer Zeit, ich bin in einer Zeit aufgewachsen und habe bis jetzt in einer Zeit gelebt, wo in Europa weitgehend Frieden geherrscht hat, bis auf Serbien, was schon eine außergewöhnliche Teil der Geschichte war. Das gibt es nur ganz selten. So wie es jetzt ausschaut, weiß ich nicht, wenn man sich das anschaut, wie es weitergeht, habe ich eher Angst, dass das bald zu Ende ist und dass irgendwas Schreckliches wieder passiert.
Damit es bei uns im Podcast gut weitergeht und ja noch nicht zu Ende ist, haben wir die Kategorie Wordrap vorbereitet. Wir würden jetzt gerne im Ping-Pong ein paar Fragen stellen. Kurze Fragen, schnelle Antworten. Konzept oder Spontanität?
Beides.
Skulptur oder Malerei?
Skulptur.
Humor oder Ernst?
Beides.
Provokation oder Harmonie?
Provokation und Harmonie, beides. Das sind alles so Fun-Fragen.
Die Entscheidung ist manchmal schwerer als gedacht.
Na, jetzt noch eine. Kunstmuseum oder öffentlicher Raum?
Also Museum.
Wien oder New York?
Herrlich, Paris.
Wäre Tokio auch eine Option?
Ja,
auch. Wir beim Autofahren nämlich noch diskutiert. Frauenquote, ja oder nein?
Ja.
Tradition oder Tabubruch?
Ja, das sind zwei dumme Möglichkeiten, also beides nicht.
Mhm. Gedankenversunken oder impulsiv?
Es ist immer beides wichtig. Beides. Man kann sich nicht für eines entscheiden, weil eines, das führt immer in die Sackgasse. Man muss aus dem Vollen schöpfen und man muss immer diese Balance zwischen dem einen und dem anderen ziehen.
Die Balance zeigt ja von Reifen, das muss man allgemeingültig als Weisheit bezeichnet, aber tendenziell in der Regel.
Ich habe gedacht, Weisheit kommt mit den weißen Haaren.
Das ist wiederum was anderes. Na, was war Ihr erster Job, dem Sie nachgegangen sind?
Mein allererster Job war Hauptschullehrer für 2 Wochen, weil vor dem Mittelschullehrer habe ich die Hauptschullehrerdienst gemacht. Mhm. In Sinabelkirchen.
Ah, okay. Ein Wort, das deine Persönlichkeit beschreibt?
Ungeduldig. Ich bin lieber geduldig, aber es geht nicht.
Was ist das Mutigste, das du je getan hast?
Künstler werden.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit zum Abendessen einladen könntest, wer wäre das?
Das ist schwierig. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht wäre es der Michel de Montaigne, der über die Welt geschrieben hat, indem er nur über sich geschrieben hat. Vielleicht wäre es auch der Picasso. Das ist schwierig.
Und wenn du für morgen einmal einen Tag irgendeinen anderen Beruf oder Job ausprobieren könntest?
Nein, bitte nicht. Ich will das nicht.
Also was lernen wir? Er will nur noch unglaublich ausgeglichen und glücklich mit seinem Beruf.
Scheint so.
So soll es sein. So soll es sein. Glücklich zum Vernetzen. Genau, ja. Als Künstler, du bist ja nicht nur Künstler, sondern auch Unternehmer. Und gleichzeitig wollen ja Künstler und Unternehmer oft etwas hinterlassen. Hast du dich mit dem Thema auch schon öfters beschäftigt, intensiver beschäftigt? Einerseits, was deine Kunst hinterlassen soll und wird, und andererseits, was das Unternehmen Erwin Wurm hinterlassen wird.
Was meine Kunst hinterlassen soll und wird, versuche ich sozusagen immer Wege vorzugeben durch Interviews, indem ich Inhalte vermittle und sage, was ich mir vorstelle, wie man meine Kunst zu lesen hat. Aber sobald sie draußen ist, ist dann wirklich jeder Interpretation freigegeben und das wird nicht mehr von mir entschieden, sondern das entscheiden andere, wie man das aufnimmt und sieht. Und ob da in 10 Jahren Leute noch interessiert dran sind oder in 100 Jahren, ich weiß es nicht. Ist aber auch gut so. Was meine Arbeit betrifft, das Studio, sind wir gerade dabei, eine Struktur zu bauen, die zwar Foundation heißt, aber keine Stiftung als Rechtsform ist, sondern was anderes. Weil ich gelernt habe, dass eine Arbeit nach dem Ableben des Künstlers, die nicht betreut wird, und zwar gut betreut wird auf 3 verschiedenen Ebenen, universitär, kunsthandelmäßig und museumsmäßig, meistens unter die Räder kommt. Und das versuchen wir zu machen, weil ich ja auch Familie habe und die daran beteiligt sind und die auch mit mir daran glauben, dass das gut wäre für die Arbeit, machen wir das.
Einer Ihrer Söhne leitet ja das Studio, wenn ich das
genau, der Michael.
Ja. Macht es dann aus deiner Sicht das Unternehmen, das Studio auch zu einem familiengeführten Betrieb?
Das macht ja meine Frau jetzt auch mit. Die sind ja beide Geschäftsführer der Firma. Also wir haben ja 2 Studienfirmen. Mhm. Und sie macht andere Teile als mein Sohn. Das ist was Schönes, weil auch eine ganz andere Vertrauensbasis da ist.
Ja, auf jeden Fall. Und was wird dann am Sonntag beim Sonntagstisch besprochen? Wird dann auch weiter über das Unternehmen, die Kunst gesprochen oder lasst man dann auch einmal wirklich den Freiraum für andere Gedanken?
Das ist immer unterschiedlich. Also mich nervt es, wenn wir drüber reden. Ich möchte dann einen Freiraum haben, aber ich werde da oft überstimmt.
2-1, oder?
Und gibt es da auch Herausforderungen in der Zusammenarbeit über die Generationen hinweg?
Natürlich. Sozusagen? Immer Herausforderungen. Die Jungen haben andere Vorstellungen. Aber mein Sohn hat, der macht das großartig. Der hat eine Ruhe weg. Ich weiß nicht, von wem er das hat, von mir nicht. Der ist immer ganz entspannt. Also alle sind immer schwer begeistert. Ich bin der Ungeduldige, er ist der Entspannte. Das ist Good Cop und Bad Cop. Ja. So in etwa.
Das ist eh schön, wenn es am Ende des Tages auch wieder harmonisch ist, oder?
Ja.
Das passt ja. Gut. Weil ich traue mir meine nächste Frage fast gar nicht stellen, weil ich befürchte, dass ich die Antwort schon kenne. Aber was würdest du dem jungen Erwin Wurm raten?
Die Situation der Welt ist ja eine ganz andere jetzt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn die Söhne zu mir gekommen wären und gesagt hätten, sie wollen Künstler werden, haben es beide nicht gemacht. Meiner Tochter steht das noch bevor, die ist 14. Hätte ich in gewisser Weise auch ein mulmiges Gefühl, weil ich kenne den Betrieb und der ist nicht lustig. Da gibt's eine Menge Vollidioten und Hass und Neid und wird mit allen Mitteln gearbeitet. Und ganz ehrlich, meiner zart beseiteten Tochter möchte ich das nicht zumuten, aber vielleicht ist das falsch. Wahrscheinlich ist die eh viel, viel, viel stärker als ich, was ich eh schon gemerkt habe. Aber man weiß ja nicht, was man den Kindern mit. Die müssen es einfach selber suchen. Ich rate ihnen gar nichts und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das so macht. Die haben die eigene Wahl. Aber war das die Frage jetzt?
Die Frage war eigentlich, was du dir selbst,
geraten hätte.
Oder welchen Tipp hättest du von deinem zukünftigen Ich gerne bekommen?
Ich hätte versucht, einige schlechte Arbeiten nicht zu machen. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen wäre.
Ein Paar bei uns ist ja, dass sozusagen der Interviewpartner dem nächsten Interviewpartner auch eine Frage stellen kann, wie wir es eh schon gehabt haben.
Ja.
Unsere nächste Gesprächspartnerin ist Ursula Plasnik. Welche Frage möchtest du stellen?
Ich habe schon eine Frage an die Politik. Ich würde sie gerne fragen, woran das liegt, was sie glaubt, woran das liegt, dass immer mehr und mehr Leute sich von den großen Parteien abwenden und andere Leute nennen. Sind die jetzt alle Faschisten geworden, die Bevölkerung, oder liegt das an der Politik, dass die falsch war, weil sie auf die Bevölkerung nicht mehr hört?
Dankeschön. Wir werden Ursula Plasnik diese Frage stellen. Sie wird sich sicher freuen über diese ganz leichte, einfache Frage. Aber wir wollen es ja nicht zum einfach machen. Lieber Erwin, vielen Dank für deine Zeit und für dieses herzliche und offene Gespräch. Und ja.
Gerne. Dankeschön. Danke. Danke euch.
Ja, und an euch zu Hause. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert, auch bei der nächsten Episode wieder reinhört, wenn es wieder heißt Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast, bei dem wir von den Besten lernen.
Ja, bis dahin, habt eine gute Zeit.
Danke sehr.
Das war Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast. Ein Podcast der jungen Industrie.